ARD Sounds.
Das Wissen.
Am 4. Juli 1776, also vor 250 Jahren, erklären 13 britische Kolonien, dass sie sich von nun an nicht mehr als Teil der britischen Krone betrachten, sondern unabhängig sind. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass dieses Gebilde von 13 Kolonien, die sich die Vereinigten Staaten von Amerika nennen, dass das die Keimzelle sein würde für eine künftige Supermacht, die der ganzen Welt ihren Stempel aufdrücken wird. Militärisch, technologisch, aber auch kulturell. Diesen langen Weg wollen wir nachzeichnen und auch die Frage stellen, ob das, was für uns heute so selbstverständlich ist, die Weltmacht USA, ob und wie diese Ära vielleicht auch wieder enden kann. Darüber spreche ich mit dem renommierten Historiker Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der LMU München. Hallo.
Grüß Gott.
Ja, die große Frage, wie ging das los? Also als sich diese 13 Gründerstaaten zusammengeschlossen haben, da war der Gedanke an einen Weltmachtstatus ja vermutlich weit weg. Die wollten erstmal Abstand gewinnen zu dem Land, das damals gerade dabei war, Weltmacht zu werden, das britische Empire.
Ja, bis zum gewissen Grade war das britische Empire die führende Weltmacht schlechthin. Man hatte Frankreich in mehreren Kriegen geschlagen und die neuen USA hatten den großen Vorteil, dass sie sich in einem politischen Kontext bewegten, wo es praktisch keine Konkurrenz gab. Das Spanische Weltreich existierte zwar noch, aber jeder wusste, das ist auf dem absteigenden Ast. Die Franzosen waren pleite. Die Engländer hatten eigentlich kaum ein Interesse daran, die USA wieder zu erobern, weil auch das sehr teuer gewesen wäre. Insofern bewegte man sich politisch nicht gerade in einem Vakuum, aber man bewegte sich in einem halbwegs offenen Raum, der auch für Expansion Anlass und Möglichkeiten bot.
Das heißt, mit welchem Bewusstsein regierte so ein George Washington als erster Präsident? Also was regiert er da?
Also er regiert erst einmal die Region nahe der heutigen Ostküste. Allerdings mit einer gewissen Offenheit nach Westen hin. Denn schon in den Royal Charters, auf denen die Kolonien gegründet waren, war nicht eindeutig geregelt, wo im Westen sie denn aufhören sollten. Das war übrigens eine der großen Konflikte in der Frühzeit der Union, dass keiner so genau wusste, wo ist eigentlich die Westgrenze des Staates, den ich hier repräsentiere. Aber generell bedeutete das, dass eine Expansion nach Westen möglich war und von bestimmten Gruppen, vor allen Dingen denjenigen um Thomas Jefferson, war sie auch gewünscht im Interesse der Errichtung einer Republik, die als eine Art Kleinagrarier-Utopie gedacht war, wo wehrhafte Kleinbauern das tugendsame Rückgrat dieser jungen Republik bilden sollten. Da man gleichzeitig Migration wünschte, benötigte man dann auch die Expansion nach Westen.
Also das ging ja auch dann relativ bald los mit der Expansion. Also 1776 Unabhängigkeitserklärung und zu dem Zeitpunkt 1776 beschränkte sich das Staatsgebiet ja praktisch auf die Gebiete zwischen Atlantik und den Appalachen, also dem großen Gebirgszug im Osten. Aber schon nach dem Unabhängigkeitskrieg 1783, also 7 Jahre später, hatte sich das Territorium bereits über das Gebirge hinaus.
Ja, also man strebte sehr stark in Richtung Mississippi das war auch gewissermaßen Niemandsland, sieht man davon ab, dass dort ziemlich viele Indianerstämme gewohnt haben. Vor allen Dingen wollte man die Briten aus dieser Region verdrängen, die unterhielten dort noch einige Festungen und man wollte auch dann die Gebiete ökonomisch durchdringen. Das war ja einer der Gründe für den Unabhängigkeitskrieg gewesen. Die Briten hatten versucht, die Expansion der Kolonien über die Appalachian Mountains hinaus einzuschränken, um Frieden an der Indianergrenze zu halten. Und jetzt sah man die Chance, sich hier möglichst expansiv nach Westen zu bewegen.
Und dann ging es nochmal weiter. Also 20 Jahre später machen die USA einen Deal mit Frankreich, mit dem sich das Staatsgebiet dann auf einen Schlag verdoppelt. Sie kaufen Frankreich praktisch das komplette Mississippi-Becken ab, also das Gebiet zwischen den Appalachen im Osten und den Rocky Mountains im Westen. Und Präsident war der von Ihnen schon erwähnte Thomas Jefferson. Ja. Was waren dessen Motive da?
Also sein Motiv war eigentlich erstmal die Stadt New Orleans zu kaufen, um einen Hafen an der Karibik zu haben. Das war das wichtigste Wirtschaftszentrum in diesem Gebiet, wo viele amerikanische Farmer, die in den Westregionen der damaligen USA agierten, ihre Güter los wurden, vor allem auch die Plantagenbesitzer des Südens. Und jetzt eröffnete sich die Chance, etwas unerwartet. Die Amerikaner hatten damit gar nicht gerechnet, das gesamte Wassereinzugsgebiet von Mississippi und Missouri zu bekommen für einen relativ günstigen Preis.
Ja, also der Historiker Henry Adams hat, glaube ich, mal geschrieben, nie haben die Vereinigten Staaten so viel für so wenig bekommen, also in Bezug auf diesen...
Ja, das war, vor allem wusste keiner genau, wie viel das eigentlich ist. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem dabei, als Lewis und Clark dann diese Gebiete bereisten und sie haben ihre Mission dann ja noch etwas illegal bis zum Pazifik ausgedehnt, der eigentlich nicht zu diesem Territorium gehörte, also das heutige Washington State und Oregon, einfach um mal zu sehen, was da ist. Also das war zu dem Zeitpunkt schon unglaublich viel. Und da fand man auch noch zum Beispiel spanische Soldaten, die gar nicht wussten, dass sie zwischenzeitlich französisch gewesen waren und die jetzt abgerückt sind in Richtung Mexiko. Also das war ein Gebiet, das fast also von Europäern kaum besiedelt war. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das insofern auch offene Türen einrannte, weil bereits in den 1780er Jahren die USA die rechtliche Möglichkeit geschaffen hatten, alle neuen Gebiete, die jetzt im Westen dazu kamen, in die USA zu integrieren. Das ist die sogenannte Northwest Ordinance. Sobald 60.000 weiße Menschen in einem Territorium lebten, war es möglich, das in einen Staat umzuwandeln. Und damit unterließ man es, aus diesen Gebieten Kolonien zu machen. Sie wurden erst Bundesterritorien und dann vollberechtigte Staaten in den USA. Das heißt, man schuf ein kontinentales Imperium, das aber eben nicht aus einem Zentrum und einer kolonialen Peripherie bestand, sondern dass tatsächlich real diese Gebiete in das Zentrum integrierte.
Aber genau dieser Punkt, ne, diese Ausdehnung bis zum Pazifik, das war ja dann wirklich ein Etappenziel, der letztlich ja auch das begründet, also schon eine wichtige Voraussetzung für eine künftige Weltmacht, wirklich Zugang zu beiden großen Ozeanen zu haben.
Unbedingt, also das hat die strategische Lage der USA nochmal einschneidend verändert. Man war jetzt nicht nur atlantische Macht, beziehungsweise eine werdende atlantische Macht, sondern man konnte auch pazifische Macht werden, wobei man hier erstmals auf einen Opponenten stieß, nämlich Großbritannien. Großbritannien erhob auch Anspruch auf diese Gebiete und das sollte im 19. Jahrhundert noch zum einen oder anderen Konflikt führen. Aber insgesamt war jetzt klar, davor hatten auch die Spanier große Angst, dass die USA tatsächlich in Richtung einer kontinentalen Expansion unterwegs waren, was automatisch eine Art hemisphärische Hegemonie bedeutete.
Jetzt kommen wir wieder zurück zur ersten Frage. War in dem Moment dann schon doch klar, wir sind jetzt dabei, eben das, was Sie sagen, so eine imperiale Macht zu werden, eine Hegemonialmacht?
Naja, also in der Hemisphäre, in der westlichen Hemisphäre ja. Also schon Thomas Jefferson sprach vom Empire of Liberty und man sprach auch vom Inland Empire. Also Empire war durchaus als Begriff vorgesehen. Auch die Hauptstadt Washington D.C. wurde ja bewusst nach dem Vorbild von Versailles angelegt, von dem französischen Architekten L'Enfant. Und da zeigt sich schon, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hatte. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, zum einen, die Amerikaner hatten keine besonders schlagkräftige Armee. Also die meisten europäischen Staaten, sagen wir mal Preußen vor allen Dingen, hätten sich totgelacht über das, was da als Armee existierte. Zu Beginn des amerikanischen Bürgerkrieges 1861 gab es 17.000 Soldaten. Also das war selbst, sagen wir mal, für Hessen-Kassel wäre das wenig gewesen. Auf der anderen Seite, die USA waren finanziell noch nicht in der Lage, eine Art selbsttragenden Aufschwung zu finanzieren. Es hatte zu Zeitpunkt der Unabhängigkeit keine Münze in den USA gegeben. Man hat zum Teil mit mexikanischem Geld, Dollar kommt ja vom Maria Theresienthaler, der kam aus Mexiko. Also man hat zum Teil mit spanischem Geld agiert und vor allen Dingen hing man von britischen Investitionen ab. Fast im ganzen 19. Jahrhundert bis in die 1870er, 1880er Jahre wird der gesamte amerikanische ökonomische Fortschritt im Wesentlichen von britischen Banken finanziert, von britischen Geldgebern. Die berühmten großen Ranches im Westen gehörten oft Briten. Und selbst der Krieg von 1812 gegen Großbritannien wurde letztlich von der britischen Baringbank finanziert. Das heißt, die USA befanden sich in der klassischen Situation einer postkolonialen Nation, wo man noch nicht so genau sagen kann, wo geht das hin. Was den Amerikanern auch klar war, war das Fehlen kontinentaler Rivalen.
1823, kam dann das in die Welt, was bis heute als Monroe-Doktrin bekannt ist. Also der damalige Präsident hat eine außenpolitische Leitlinie ausgegeben, die gesagt hat, ihr Europäer habt auf dem amerikanischen Kontinent, also nicht nur Nordamerika, sondern amerikanischer Kontinent, nichts mehr zu gewinnen. Das ist sozusagen unser Hinterhof. Spätestens da war ja das Selbstbewusstsein schon sehr ausgeprägt. Wir sind hier machtpolitisch mindestens auf Augenhöhe.
Naja, ganz so weit würde ich nicht gehen. Man redet zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vom Hinterhof. Henry Clay spricht vom American System und meint damit eine Freihandelszone von Alaska bis Feuerland, was allerdings eine gewisse amerikanische Hegemonie mit sich gebracht hätte. Die Monroe-Doktrin entstand ja vor allem vor dem Hintergrund der Furcht der Amerikaner. Das ist noch kein Ausdruck von Stärke, der Furcht der Amerikaner vor einer Intervention der Heiligen Allianz, genauer der Quadruppelallianz.
Wer war das?
Das waren Großbritannien, Frankreich, Preußen und Österreich. Und der Hintergrund war der Unabhängigkeitskrieg der Lateinamerikaner gegen die Spanier. Der war ja noch im Laufen. Und da hatte man Angst und eine begründete Furcht vor einer Intervention der Quadruppelallianz und hat sich dann praktisch mit Großbritannien abgesprochen. Großbritannien war ja, wie gesagt, die Führungsmacht in Europa. Und die Briten garantierten letztlich die Unabhängigkeit Lateinamerikas und der USA vor solchen Interventionen. Das ist der Hintergrund dieser Erklärung der Monroe-Doktrin, die lange von niemandem ernst genommen wurde. Das ändert sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem sogenannten Roosevelt-Korollar zur Monroe-Doktrin. Da kommt dann die Idee des Hinterhofs und dass die USA das Recht haben, als Polizeination in der gesamten westlichen Hemisphäre zu agieren. Hier die Monroe-Doktrin ist noch gewissermaßen Ausdruck britischer Hegemonie, aber die Briten überlassen es den Amerikanern, das in der Öffentlichkeit zu verkünden.
Wenn wir über Weltmacht USA sprechen, dann ist ja auch ein Aspekt jetzt neben diesen ganzen politischen und Expansion und so weiter, die technologische Vorreiterrolle, die USA dann ja auch irgendwann einnehmen. Also ein Stellvertreter ist natürlich Thomas Edison mit der Erfindung der Glühbirne und all seine Mitstreiter, die nach und nach dann die Städte elektrifiziert haben. Wie kam es dazu, also dass die USA, Sie haben ja gesagt, militärisch zum Beispiel waren sie ja gar nicht so weit vorne, aber dass die dann so technologisch so eine Führungsrolle bekommen
haben? Naja, Technologie, das haben sie im Militär schon im Unabhängigkeitskrieg versucht. Die Amerikaner zeichneten sich vor allen Dingen durch das aus, was man American Way of Warfare nennt. Das heißt, man strebt technologische Überlegenheit an, vor allem in der Artillerie. Das heißt, man konnte einzelne Gefechte zum Beispiel gegen britische Schiffe, bei aller Überlegenheit der britischen Flotte, konnte man gewinnen. Und das ist etwas, was sich in der amerikanischen Geschichte durchgehend durchzieht, dass man versucht, technologische Überlegenheit zu gewinnen. Dazu kommt ein sehr freier, relativ unregulierter kapitalistischer Markt, in dem sich Innovationen rasch auszahlen. Und eine dann vergleichsweise gut arbeitende Bankenstruktur, ich nenne Bankhäuser wie JP Morgan und andere, die hier durchaus eine Rolle gespielt haben. Das heißt, es gibt Risikokapital, das sehr oft von Briten zur Verfügung gestellt wird. Und dann setzt man das sehr schnell auf einem sehr freizügigen Markt um. Ein Markt, der übrigens gleichzeitig durch Schutzzölle vor Importen aus Großbritannien, aus Deutschland und aus anderen Ländern abgesichert ist. Das heißt, die Amerikaner machen damals genau das, was sie heute anderen Ländern verbieten wollen. Sie sichern sich selber durch Schutzzölle ab, haben aber intern einen freien Markt.
Ich habe noch ein paar andere Beispiele gefunden für diese technologische Vorreiterrolle. Zum Beispiel eben, Sie waren ja schon bei den Schiffen. Ja. Es gab, wir erinnern uns irgendwie, die amerikanische Unabhängigkeit begann ja auch mit dieser Boston Tea Party. Also es ging damals auch noch viel um Tee. Und Sie haben auch einen Schiffstyp entwickelt, die sogenannten Clipper, ja, die sehr, sehr schnell fahren konnten, einfach um sich auch unabhängig zu machen im Teehandel.
Ja, nicht nur im Teehandel, also die Clipper, sie waren vor allem, sie hatten den Vorteil, sehr schnell zu sein, waren zeitweise auch sehr teuer, aber da kommt noch etwas hinzu, die Amerikaner verfügten ja schon zum Zeitpunkt ihrer Unabhängigkeit über eine sehr große Handelsflotte. Das vergisst man immer. Die amerikanischen Kolonisten waren bereits vor der Unabhängigkeit sowohl als Walfänger von Maine aus, als auch als Handelsfahrer etwa im Mittelmeerraum, in der chinesischen See, in Indien und anderen Orts unterwegs. Das heißt, man war bereits in Handelsnetzwerke eingebunden und hat dann auch versucht, hier immer wieder durch Innovationen Vorsprung zu erringen.
Und noch eine Technologie, die Baumwollentkörnungsmaschine, ja. Die Anfang des 19. Jahrhunderts ja auch dazu geführt hat, dass die USA so ein Baumwollexporteur werden konnten, ja. Was dann dazu führte, dass auch zum Beispiel unsere, also die deutsche Textilindustrie ja ziemlich drunter gelitten hat oder den Bach runterging.
Ja, ja, das ist die sogenannte Cotton Gin, die es möglich machte, bestimmte Baumwolltypen, die auch in Regionen jenseits der Ostküstenplantagen anbaufähig waren, wirtschaftlich ertragreich zu machen. Und damit wurde der Süden erst einmal zu einem ökonomischen Zentrum bis zum amerikanischen Bürgerkrieg, dann geht das verloren und man hat eine Art Baumwollmonopol. Das zerschlägt tatsächlich oder ist sehr problematisch für Baumwollindustrien in anderen Ländern. Erst mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem Untergang dieser auf Sklaverei basierenden Plantagenaristokratie, die zu den reichsten Menschen der Welt zählte, die waren reicher als viele indische Maharajas. Erst mit deren Untergang setzt dann die Hochindustrialisierung in den USA ein, vor allen Dingen im Norden und nicht mehr im Süden. Gleichzeitig verlagert sich die Baumwollproduktion vom Süden nach Ägypten und nach Indien, womit die Briten wieder in der Vorhand sind.
Also wenn wir jetzt Ende des 19. Jahrhunderts sind, dann sind die USA schon am Pazifik sowieso schon längst. Sie sind technologischer Vorreiter. Und jetzt kommt noch der Spanisch-Amerikanische Krieg. Dann expandieren sie ja noch weiter in den Pazifik hinein, also bis nach Hawaii, Guam und so weiter. Also welche Rolle spielte das dann?
Ja, der Amerikanisch-Spanische Krieg war sehr wichtig, weil sich in ihm mehrere Dinge zeigen, die für die amerikanische Außenpolitik typisch sind. Zum einen ein hoher ethisch-humanistischer Anspruch. Man will die, und das nannte man damals tatsächlich so, die Konzentrationslager der Spanier auf Kuba befreien. Es wird eine große Medienkampagne in Gang gesetzt, wie brutal die spanische Unterdrückung dort sei. Dann bricht der Krieg aus. Man weiß heute, dass es nicht so sehr die Medien waren, die McKinley in den Krieg getrieben haben, wie man früher dachte, aber die Medien spielen ihre Rolle durch ihre Berichterstattung. Und hinterher zeigt sich, dass die USA genauso brutal sein können wie die Spanier, indem sie etwa auf den Philippinen, die sie gewissermaßen nebenbei mitnehmen als neue Kolonie, dort ebenfalls Konzentrationslager errichten und schätzungsweise über 600.000 Filipinos in dem anschließenden Guerillakrieg umbringen. Es wird eine ganze Insel, werden sämtliche männlichen Einwohner über 10 Jahre getötet, weil amerikanische Marines dort umgebracht worden sind. Also der Philippinenkrieg ist einer der schmutzigsten Kriege, den die Amerikaner vor Vietnam geführt haben. Übrigens auch mit einer Topologie, die an die Indianerkriege erinnert. Wie in Vietnam werden die Feindgebiete als Apache Country bezeichnet. Das heißt, es zieht sich eine Linie von genozidalen Massakern entlang der Vorgaben der Indianerkriege durch den Philippinenkrieg bis in den Vietnamkrieg. Und der Spanisch-Amerikanische Krieg beendet endgültig die Herrschaft der Spanier, die technologisch komplett unterlegen sind. Die Spanier haben zu diesem Zeitpunkt ein einziges gepanzertes Schiff. Die Amerikaner haben eine komplett neue Flotte, die sie in den 1890er Jahren aufgebaut hatten. Es gibt in der Schlacht von Manila, der Seeschlacht im Hafen von Manila, haben die Amerikaner einen Toten und versenken dabei die gesamte spanische Flotte und der eine Tote stirbt durch einen Unfall. Da sieht man die Überlegenheit, die die Amerikaner haben. Das heißt, sie sind jetzt in den Kreis der Mächte eingetreten, die in der Welt etwas zu sagen haben.
Und was war nochmal das Motiv, eben die Philippinen einzunehmen, also am anderen Ende des Pazifiks, naja, oder eine Insel wie Guam zu besetzen, ebenfalls ziemlich weit draußen, also weit weg vom Mutterland?
Zum einen wollte man beim Imperialismus mitmachen, wie alle anderen Mächte auch. Also man fühlte sich irgendwie benachteiligt, ähnlich wie die Deutschen nebenbei bemerkt. Zum anderen ging es um den chinesischen Markt. Unmittelbar nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg setzen die Briten und die Amerikaner 1899 und dann nochmal von 1900 durch, dass China nicht aufgeteilt wird unter den Kolonialmächten, sondern dass der chinesische Markt offen bleiben muss. Und der Zugang zum chinesischen Markt ist das Zentrum amerikanischer Außenhandelspolitik. Man hatte schon deswegen in den 1850er Jahren Japan gewaltsam geöffnet, das sich ja völlig abgeschottet hatte, um diesen chinesischen Markt zu ergattern. Gleichzeitig, und das macht Kuba so interessant, wollte man einen Plan umsetzen, den der Außenminister von Abraham Lincoln und Andrew Johnson, William Seward, schon 1866-67 entwickelt hatte, nämlich den der hemisphärischen Hegemonie durch den Erwerb Alaskas, was dann ja 1867 erfolgt ist, aber auch zum Beispiel Grönlands, Kanadas und der Inseln in der Karibik die man schon in den 1850er Jahren hatte erwerben wollen, um das System der Sklaverei auszudehnen. Insofern werden hier mehrere Pläne gleichzeitig umgesetzt. Dazu kommt der Versuch, die Zuckerindustrie zu monopolisieren. Das betrifft sowohl Hawaii als auch Kuba. Also hier spielen strategische, politische, ökonomische Interessen eine wichtige Rolle.
Wann war dann der Moment gekommen, dass nicht nur die USA selber sich als Weltmacht oder als imperiale Macht gesehen haben, sondern dieser Status auch vom Ausland anerkannt wurde? Also sozusagen, dass sie das auch den Europäern bewusst war, das sind jetzt die Großen.
Naja, schon in den 1880er Jahren gelingt es den Amerikanern, sich in Handelskriegen gegenüber den Europäern, auch gegenüber den Franzosen, da geht es um den Import von amerikanischem Fleisch, durchzusetzen. Da lässt man schon die Muskeln spielen. Das ist auch der Zeitpunkt, wo man sich beginnt, vom britischen Kapital zu lösen und Wall Street allmählich wichtiger wird als London, als die Londoner City. Dann haben sie 1904-5 den Krieg zwischen Russland und Japan und da wird dann Theodore Roosevelt, der Amerikaner, Präsident als Vermittler eingeschaltet. Das ist ein ganz deutliches symbolisches Zeichen. Die Amerikaner sind jetzt gleichberechtigt und allerspätestens natürlich mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg 1917 und auch der militärisch entscheidenden Rolle, die amerikanische Soldaten dann dort spielen, in Verbindung mit dem Niedergang des britischen und des französischen Kolonialreiches. Das ist der Punkt, wo die USA jetzt neben dem bolschewistischen Russland zur neuen Flügelmacht im Weltsystem aufsteigen.
Wobei nach dem Ersten Weltkrieg waren die Briten ja noch nicht ganz weg als Weltmacht. Also die Kolonien gab es noch.
Ja, es war 1924 waren sie sogar größer als je zuvor, weil sie sich einen Teil der deutschen Kolonien angeeignet hatten und auch Gebiete aus dem Osmanischen Reich. Aber aufmerksame Beobachter merkten damals schon, das britische Empire ist überdehnt. Imperial Overstretch. Man hat Schwierigkeiten, den Irak unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt Unruhen in Indien und Unruhen in Indien heißt, das britische Empire pfeift aus dem letzten Loch. Und das ist tatsächlich auch dann in den 1930er Jahren im sogenannten Appeasement die zentrale Angst der Engländer. Sie unterschätzen Hitler als Feind ja nicht und die Deutschen. Aber sie wissen, der nächste Weltkrieg bringt die Zerstörung des britischen Empire mit sich. Deswegen muss er so lange wie möglich herausgezögert werden. Man will den Krieg erst 1943 führen und nicht schon 1939. Und das ist also der Hintergrund dieser Friedenspolitik. Das weiß aber auch jeder. Roosevelt, also Franklin Delano Roosevelt, beobachtet die britische Politik sehr sorgfältig. Und eines seiner Hauptziele neben dem Kampf gegen den Nationalsozialismus ist die Zerschlagung des britischen Empire.
Das heißt, wollen Sie sagen, das war auch das Motiv der Amerikaner, sich an dem Krieg zu beteiligen?
Naja, am Krieg beteiligen sie sich wegen des Angriffs der Japaner und weil sie die Deutschen loswerden wollen, also vor allem das Hitler-Regime. Aber in den 1930er Jahren während der Weltwirtschaftskrise versuchen die Amerikaner, die Briten unter wirtschaftlichen Druck zu setzen. Und zwar hängt das damit zusammen, dass 1931 die Briten im Empire die sogenannten Imperial Preferences durchsetzen. Das heißt, der Wirtschaftsraum des Empires wird nach außen abgeschottet. Und in den Wirtschaftsvertragsverhandlungen vor 1938 zwingen die Amerikaner den Briten praktisch die Idee des Freihandels wieder auf. Das heißt, sie zerstören diese Zollschranken des Empires. Und das bedeutet, dass ab 1938 die Amerikaner, obwohl formell neutral, eigentlich jetzt ökonomisch das britische Empire überholen. Und auch klar ist, dass die Amerikaner ganz bewusst die Strukturen dieses Empire ökonomisch angreifen.
Wie gingen denn die Briten mit diesem Bedeutungsverlust um? Also hat sich ja über Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte hingezogen, dass sie einfach zunehmend gesehen haben, okay, da im Westen, die werden jetzt immer größer und wichtiger als wir und wir werden immer bedeutungsloser und spätestens dann nach dem Zweiten Weltkrieg sowieso.
Ja, man hat schon seit den 1890er Jahren auf einen Ausgleich hingearbeitet. Es gibt das sogenannte Grand Revirement der Mächte um 1895, wo dann die USA und Großbritannien ihre Special Relationship eingehen. Man nimmt sich gegenseitig aus der Feindbeobachtung heraus. Man entwickelt keine Kriegspläne gegen den anderen mehr. Das war vorher durchaus üblich. Es gab Attacken der USA auf kanadischen Boden. Es gab Kriegspläne der Briten und das endet 1895. Die Amerikaner geben den Briten praktisch freie Hand in Südafrika, in den Burenkriegen. Die Briten umgekehrt geben den Amerikanern freie Hand in der Karibik, also der spanisch-amerikanische Krieg. Und das heißt, was die Briten jetzt versuchen, ist durch eine Allianz, eine ja, spezielle Beziehungen zu den USA, den eigenen Weltmachtstatus zu erhalten. Das gelingt ihnen nicht, zumindest nicht als gleichberechtigte Partner, weil durch die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und die Unabhängigkeit vor allen Dingen Indiens das britische Empire zunehmend obsolet geworden ist.
Manche sagen ja auch sozusagen, der Schlüsselmoment war dann der Suezkrieg 1956, ja, als die Franzosen und die Briten da einfach nicht mehr weiterkamen und auf die Unterstützung der Amerikaner angewiesen waren, die sie ja auch verweigert haben dann praktisch.
Ja, ne? Also das ist ganz deutlich. 1956 ist insofern interessant, weil ja gleichzeitig der Ungarnaufstand stattfindet. Und obwohl die Sowjetunion heftig droht wegen des Suezkrieges und die Amerikaner in ihrer Propaganda so tun, als würden sie in Ungarn angreifen, herrscht letztlich nun das Verständnis auf beiden Seiten, der Westen ist Hegemonialzone der USA, der Ostblock ist Hegemonialzone der Sowjetunion und man lässt der jeweiligen Hegemonialmacht zur Ordnung ihrer Zone relativ freie Hand. Das Interessante ist, dass die Sowjets dann versuchen, über Kuba einen Fuß in die westliche Hemisphäre zu bekommen. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum Khrushchev letztlich gegenüber Kennedy 1962 nachgibt, weil ihm klar ist, das ist Einflussgebiet der USA.
So kam also sozusagen der Weltmachtstatus, der bis heute im Grunde anhält. Trotzdem steht natürlich jetzt im Zusammenhang auch mit Trump und mit dem Aufstreben Chinas, das ist die Frage im Raum, kann diese Zeit auch mal wieder irgendwann zu Ende gehen? Also so wie die der Briten zu Ende gegangen ist?
Ja, Nietzsche hat einmal gesagt, alles was historisch geworden ist, wird auch historisch wieder vergehen. Insofern ist es fast banal zu sagen, jede Großmacht endet irgendwann. Es gibt immer Punkte, wo man sich das nicht vorstellen kann. Man denke an das Römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Christliche Theologen haben dem Römischen Reich damals eine gewissermaßen endzeitliche Funktion zugesprochen, weil sich niemand vorstellen konnte, dass es demnächst nicht mehr da ist. Also auch das wird den USA irgendwann passieren. Im Moment ist es nicht absehbar. Die Politik Trumps trägt sicherlich nicht dazu bei, den Weltmachtstatus der USA zu festigen, aber sie sind militärisch weiterhin drückend überlegen. Die USA geben für Rüstung mehr aus als alle 10 nachfolgenden Mächte inklusive Russlands, inklusive Chinas, inklusive auch Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs zusammen. Also von daher sieht man schon, dass hier, sie verschwenden auch viel Geld, muss man sagen, im Rüstungsbereich, aber es ist eine extrem hochgerüstete Macht, es ist eine wirtschaftlich sehr potente Macht, unabhängig von der Führungsfigur im Weißen Haus. Trump wird erst einmal die USA nicht in ihren Grundfesten erschüttern, wenn es um einen Weltmachtstatus geht, aber mittelfristig und langfristig wird sich die strategiefreie Politik, um es mal freundlich auszudrücken, von Trump negativ auswirken auf die Weltmachtrolle der USA. Denn um die eigene Macht auf den Boden zu bringen, bedarf es der Verbündeten. Die USA können das nicht alles selber leisten. Das wird dann extrem teuer. Das sieht man jetzt im Iran. Also man ist zwar überlegen, aber man braucht Verbündete, um vor Ort wirklich agieren zu können. Man sieht ja, dass es den USA schon wehtut, wenn Italien und Spanien sagen, unsere Stützpunkte dürft ihr aber nicht benutzen und auch die Briten sich querstellen. Von daher braucht man Verbündete und die Politik von Trump ist nicht dazu angetan, Verbündete zu generieren.
Aber gleichzeitig, also ich habe neulich mal einen Vergleich gelesen, eben zwischen der Situation 1956, Briten verlieren Weltmachtstatus, sagen endgültig, in der Suez-Krise, als sie sich dort nicht behaupten konnten, jetzt in der Straße von Hormuz, wo sich jetzt ein Friedensvertrag andeutet, aber letztlich nicht zu den Bedingungen, zu denen Trump angetreten war. Also er steht ja eigentlich in der Weltöffentlichkeit schon als Verlierer jetzt da.
Ja, weil der Krieg einfach dusselig war. Er war schlecht vorbereitet. Er hat sich offenbar von Netanyahu da hineinziehen lassen, zumindest suggeriert er das zunehmend. Und es gab von Beginn an kein Kriegsziel. Also schon in den ersten 3 Tagen habe ich von Trump 5 verschiedene Kriegsziele gehört. Und man fragt sich im Nachhinein, was wollte er mit diesem Krieg eigentlich? Was war das strategische Ziel? Und die Amerikaner haben den Krieg mit angezogener Handbremse geführt. Gleichzeitig zeigt es auch Lücken, Versorgungslücken. Es zeigt eine gewisse Schwäche in der Logistik und einen gewissen Unwillen, seit Vietnam Bodentruppen einzusetzen. Das wäre ja die einzige Möglichkeit. Nur der Iran ist natürlich nicht Venezuela, wo man einfach mal reingeht, jemanden kidnappt und dann wieder rausgeht, sondern der Iran ist ein ganz anderes System, ein sehr großes Land, das ganz schwer zu kontrollieren wäre, wenn man denn mit Fußtruppen dort hineingeht. Also von daher war das Ganze schlecht überlegt. Das heißt jetzt nicht, dass systematisch oder strategisch die USA sich auf dem absteigenden Ast befinden. Dieser Krieg hat sie sicherlich nicht stärker gemacht.
Das Wissen.
Weltmacht USA, wie es begann und wie es vielleicht endet. Darüber habe ich mit dem Historiker Michael Hochgeschwender gesprochen, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte am Amerika-Institut der LMU München. Vielen Dank.
Gerne.
Ich bin Gabor Pahl. Die Boston Tea Party, die oft als Schlüsselmoment der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung gesehen wird, diese Boston Tea Party ist nur ein Beispiel dafür, welche Rolle so ein profanes Produkt wie Tee in der Weltgeschichte spielen kann. Denn so kann man Geschichte ja auch erzählen und wir haben das getan in einem Zweiteiler Tee in der Weltgeschichte. Der Link dazu steht in den Shownotes hier in Das Wissen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.